Aber wir haben jetzt so ein bisschen im ersten Teil der Sendung ein bisschen Markus Bauern seine Arbeit ein bisschen vorgestellt, was Mapfinding ist, was genau eigentlich da im Epizentrum passiert. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen tiefer rein und kriegen damit eigentlich dann auch wieder die Verbindung zu diesem Einstieg, wo ich die Informationen zu dieser Studie vom DGB gebracht habe, dass eben ja gerade mal 12% in Deutschland zufrieden sind mit ihrer Arbeit. In der Schweiz sind es übrigens 50% der Leute, die behaupten, ihre Arbeit macht sie krank. Also es scheint nicht nur ein deutsches Problem zu sein, sondern schon irgendwie ein System immanentes. Herr Bauer, Sie haben ja jetzt die Erfahrung mit vielen, vielen Klienten, die alle in irgendeiner Form Rat gesucht haben, sei es jetzt egal welcher Art, um mit den Belastungen, die vom Arbeitsmarkt ausgehen, umgehen zu können oder besser umgehen zu können. Ja. Was waren so die Probleme oder Ängste, mit denen Sie hauptsächlich konfrontiert wurden? Also wenn Sie das mal so kurz ein bisschen auffächern könnten.
Ja, also man kann im Prinzip sagen, es gibt 4 verschiedene Arten von Blockaden, mit denen meine Klienten zu kämpfen hatten. Das ist an erster Stelle mal die Angst, wie es überhaupt weitergehen soll. Also Menschen, die wirklich angsterfüllt kommen, das blockiert natürlich. Die zweite Blockade, die auch auftreten kann, ist, dass man schlicht und ergreifend in einem Umfeld lebt, in einem sozialen oder menschlichen Umfeld, wo man einfach nichts Schönes mehr erlebt, um es mal ganz einfach auszudrücken. Und dann eigentlich mehr oder weniger, melancholisch bis depressiv durch die Welt geht. Die dritte Blockademöglichkeit ist der große Komplex der eigenen Identität, also die Schwierigkeit, eine eigene Identität auszubilden. Und das sind meistens Klienten gewesen, die dann mehr oder weniger hysterisch durch die Gegend gelaufen sind. Und die letzte Gruppe, die letzte Blockadeart, die es gab, war schlicht und ergreifend die Sinnfrage. Ne? Also das sind dann die Leute, die sagen, okay, ich habe keine Angst, ich lebe auch in einem guten Umfeld, ich weiß, wer ich bin, aber wozu denn eigentlich? Ne? Wozu ist denn das Ganze gut? Wo soll es denn hinführen? Also so ein Sinnvakuum. Und das waren so die 4 großen Gruppen, die aufgetaucht sind. Allerdings der größte Anteil oder das größte Problem war schlicht und ergreifend echte Angst.
Die echte Angst, also um jetzt mal, also weil diese Begriffe sind jetzt natürlich gerade jetzt für Außenstehende, also ich habe schon mal einen Blick auf Ihre quasi Studie ein bisschen geworfen, Sie haben ja da ein bisschen was auch zusammengestellt, was man übrigens, wer das nochmal ein bisschen nachverfolgen möchte, es gibt umfangreichere Informationen schriftlich festgehalten im Internet unter www.map-finding.de. Da kann man dann auch einiges über Herrn Bauer nochmal nachlesen, über die ganze Idee und auch ein bisschen die Ergebnisse seiner Studien. Ich würde das jetzt aber gerne für die Hörer nochmal ein bisschen konkretisieren, auch in Bezug auf die konkreten Gegebenheiten vielleicht auch auf dem Arbeitsmarkt. Also Sie haben jetzt den Begriff schlicht und ergreifend Angst war das das Hauptmotiv. Ich habe jetzt da so rausgehört, Existenzangst, ist es also Angst, das Einkommen, also im Prinzip Angst verhungern zu müssen oder nicht leben zu können, sich nicht ernähren zu können.
Ja, richtig, Angst keine Zukunft zu haben. Ne? Also schlicht und ergreifend nicht durchzukommen, in der Armut zu landen oder sogar noch richtig zugrunde zu gehen. Das heißt, das sind zum einen mal Menschen, die wirklich inzwischen einfach Angst haben, in die Arbeit zu gehen, weil die Arbeit ihnen so widerstrebt oder weil das Umfeld entsprechend hart ist, rücksichtslos. Aber ein Großteil der Klienten war natürlich, ich habe ja schon gesagt, die meisten waren so kurz vor Studienende oder kurz nach Studienende da. Die hatten schlicht und ergreifend Angst, in dieser Gesellschaft gar keinen Platz zu finden mit dem, was sie können oder was sie sich vorstellen. Dazu gehören auch Leute, die mehr oder weniger schon Jahre im Prekariat zu bringen und die so versucht haben, irgendwo sich auch damit zu arrangieren, aber inzwischen auch die massive Angst haben, dass man ihnen sogar so die kleine Nische, wo sie es gerade so aushalten, dass man ihnen die auch noch nimmt, dass man ihnen da auch noch den Saft abdreht. Das ist schlicht und ergreifend die richtige Angst, kann ich überhaupt überleben?
Aber was ich dabei heraushöre bei Ihren Ausführungen, Herr Bauer, ist ja tatsächlich, dass da weitaus mehr mitschwingt als die Angst vorm Einkommensverlust. Es klingt wirklich danach, als wenn es ein sehr, sehr vielschichtigeres Problem wäre, also auch damit einhergehend mit, dass es also auch kaum Möglichkeiten gibt, ohne diesen regulären Einkommensplatz, dass damit ja gleichzeitig auch ein Verlust von gesellschaftlicher Anerkennung mit einhergeht.
Richtig. Oder die Angst, dass man, weil man überhaupt erstmal gar keine Arbeit kriegt, diese Anerkennung erstmal gar nicht erreicht. Ja. Mhm. Und das klingt natürlich jetzt, wenn man in einer Arbeit ist, mit der man sich identifiziert und wo man auch genügend verdient, und um über die Runden zu kommen, klingt das erstmal dramatisch. Aber es ist natürlich das Wesen der Angst, dass sie völlig irrational ist. Ne? Mhm. Wobei ich jetzt nicht sagen will, die Leute bilden sich das alles nur ein. Die leben natürlich auch in einer Umwelt, wo man sagt, das ist wirklich hart, ne, da über die Runden zu kommen. Und es ist klar, dass die da nicht entspannt sind und kreativ durch die Welt laufen. Und viele haben auch entsprechend hohes Aggressionspotenzial. Ne? Also die haben einfach so Angst als Erklärungsmuster schon drin für alles, was ihnen so an neuen Begegnungen sind, erstmal mindestens vorsichtig bis richtig heftig.
Mhm. Und haben Sie es denn mehrheitlich erlebt, dass die Leute, die bei Ihnen waren, die diese Angst hatten, dass sie durchaus schon eigentlich wussten, was sie gerne machen würden, was sie gerne arbeiten würden, wie sie sich einbringen würden, und dass das Problem nur war, dass diese Stelle eben gar nicht da ist oder von viel zu vielen Leuten in Anspruch genommen wird?
Also in dem Stadium von Angst denken sie über sowas gar nicht mehr nach. Ne? Da, wenn ich dann so in den ersten Gesprächen dann anfange, das mal wieder so ein bisschen den prähistorischen Saurier freizulegen an Wertvorstellungen, ne, dann nicken die Leute nur ab und sagen, naja, okay, das, ne, aber dafür gibt's ja eh keine Grundlage.
Okay. Ne?
Also die glauben einfach auch schon gar nicht mehr an sich. Die haben das irgendwo auch schon verinnerlicht. Ne? Du bist wertlos für diese Gesellschaft, du bist Kostenträger, egal was du da an der Uni gemacht hast oder so in deinem dekadenten Studium, in Anführungszeichen, ja, interessiert doch hier in der Wirtschaft keinen.
Ne? Okay, also ist da eigentlich schon eine Spur von Resignation, zumindest gegenüber den eigenen, gegenüber dem, was vielleicht immer so gerne als Selbstverwirklichung präsentiert wird, zu finden,
ja.
Und andererseits auch ein Verlust an Lust an schaffender Tätigkeit oder so.
Ist völlig weg. Sie gucken eigentlich nur noch, aus welcher Richtung der nächste Schlag kommt. Ne? Die nächste Niederlage, die nächste Anfeindung. Die Wahrnehmung unter Angst ist extrem eingeschränkt. Ne? Wenn sie unter Angst stehen, sind sie auf jeden Fall nicht kreativ.
Mhm.
Und sie handeln auch nicht sehr intelligent. Sondern da werden wirklich ganz krude Reaktionsmuster abgerufen.
Mhm.
Nämlich Flucht oder Angriff.
Was ich persönlich ganz interessant finde, also das ist eine Angst, unter der ich immer wieder so ein bisschen zu leiden habe und wo ich mich immer wieder jeden Tag aufs Neue versuchen muss, auch dagegen zu wappnen, weil sie eben auch allgegenwärtig ist, nicht nur in den Medien oder wie das immer gerne heranzitiert wird beim Arbeitsamt. Das ist, also da kann ich für mich das noch reduzieren und sagen, okay, das sind Bürokraten, die ihren Job machen müssen und so weiter und so fort. Aber es ist doch für mich immer wieder so etwas spürbar, wie ich rede immer gerne davon, von einer Mentalität in Bezug auf die Arbeit. Ich habe das zum Beispiel mal bei einer Kommilitonin erlebt, die irgendwie mit dem Studium fertig war und sich irgendwie eine Arbeit gesucht hat, gleich nach dem Studium, damit sie diese zweimonatige Lücke weil sie hatte eigentlich schon was 2 Monate danach, füllen kann.
Ja.
Und das war für mich so der Inbegriff dessen, dieser Führungszeugnismentalität, dass wir immer unseren zukünftigen Arbeitgebern immer Rechenschaft ablegen müssen über darüber, wie was wir für gute, strebsame, zielgerichtete Arbeitnehmer sind. Und oder ein anderer Beleg, warum diese Führungszeugmentalität meiner Meinung nach wirklich einen großen Druck ausübt auf viele Leute, ist zum Beispiel auch das Thematisieren von persönlichen Sinnkrisen. Also dass das ja auch überhaupt ein totales Tabu ist, also dass man nie reinschreiben durfte in eine Bewerbung und dann habe ich irgendwie dann habe ich irgendwie gezweifelt und war mir nicht so sicher, ob das richtig ist.
Also es ist eine typische, was Sie gerade beschreiben, für viele Leute, die unter Angst stehen, ist es eine typische Strategie, sich selber zu beruhigen. Womit ich jetzt nicht sagen will, jemand, der eine ordentliche Berufsbiografie hinlegt, hat Angst. Ich rede jetzt von den Leuten, die Angst haben. Und bei denen ist es oft so, dass die davon träumen, dass sie so eine Erwerbsbiografie haben, wie mit dem Lineal gezogen. Ne? Also überhaupt keine Lücken, es ging immer aufwärts und praktisch wie in der Ratgeberliteratur. Ne? So muss es aussehen und wenn es nicht so aussieht, da okay, kannst du gleich den Löffel abgeben. Ne? Okay, das ist natürlich eine Art, das Problem erstmal zu verleugnen und zu sagen, es geht mich ja nichts an, ne? Ich habe dieses lückenlose Ding. Aber es ist ja im Endeffekt eine völlig unmögliche Aufgabe, weil 10 verschiedene Chefs bewerten diesen Lebenslauf 10-mal verschieden. Und der 10. sagt, um Gottes Willen, ja, Sie waren ja der reinste Roboter. Haben Sie mal was anderes gemacht oder ne? Ich weiß ja gar nicht, ob Sie hier so richtig reinpassen. Also, das ist ja der Punkt. Es gibt ja keine Norm dafür.
Mhm.
In dem ein Vierteljahr kriegt man in die Medien mitgeteilt, das wird gesucht und ein Vierteljahr später das komplette Gegenteil. Ja, aber ich studiere halt nur einmal und ich komme mit einer gewissen Persönlichkeit, mit einem gewissen Temperament auf die Welt. Und ich kann da nicht Trends hinterherlaufen.
Mhm.
Sondern es ist eher wichtig, dass ich mich vergewissere, was von dem, was ich selber anbieten kann auf dem Arbeitsmarkt, geht konform mit dem, was gesucht wird und was nicht. Und daraus muss ich halt praktische, realistische Konsequenzen ziehen, ne? Aber dann jetzt zu sagen, okay, ich werde jetzt lebenslang drauf hinarbeiten, immer Oberwasser, immer stärker, immer den größeren Knüppel in der Tasche, ist irgendwo sicherlich auch die Autobahnauffahrt zum Ausbrennen. Das können Sie gar nicht, Sie können nicht immer spitze sein.
Mhm. Was ja eben auch in der zu Beginn genannten DGB-Studie so ein bisschen auch immer mit durchgeklungen ist, ist, dass den Arbeitnehmern, also die dann doch den Kampf wagen und sich einen Arbeitsplatz erkämpfen, von denen ja, wir alle wissen, nicht genügend da sind, dass die dann meistens auch so stark eingebunden sind, dass eigentlich kaum Raum ist zur persönlichen Entwicklung beziehungsweise auch nur zur fachlichen Weiterentwicklung, sondern dass das eigentlich immer so im Do-it-yourself-Verfahren nebenbei mitgemacht werden muss und dass das eigentlich schon zu den Grundqualifikationen gehört. Stichwort lebenslanges Lernen.
Und Employability. Genau. Das ist natürlich auch, kann man sagen, Trend, der sich in den letzten 20 Jahren durchgesetzt hat. Vorher war es auch nicht so. Ich meine, im Prinzip hat man als Personalverantwortlicher 2 Möglichkeiten, zu dem richtig guten Mitarbeiter zu kommen. Ich kann einmal selektieren und ich kann modifizieren. Das heißt, im einen Fall suche ich halt aus dem vorhandenen Pool an Leuten, die in Frage kommen, den Besten aus. Und im zweiten Fall, wenn der vielleicht da nicht drin ist und ich muss sozusagen den Zweitbesten nehmen, dann muss ich den natürlich entwickeln, modifizieren. Ne? In dem Moment, wo Sie auf dem Arbeitsmarkt natürlich ein Überangebot an erstklassig ausgebildeten Leuten haben, kann man natürlich reine Selektion betreiben. Und genau das lief die letzten 20 Jahre so. Alle haben nur die High Potentials gesucht, die Überflieger. Man hat gesagt, okay, diese ganze Modifikationsgeschichte, mein Lieber, das ist dein Privatding, dafür sorgst du bitte selber. Ne? Du bildest dich in deiner Freizeit weiter, du bezahlst das selber. Das ist ganz klar, weil du bist ja motiviert, ne? Das machst du ja. Ne? Also das ist, bedarf nicht der Erwähnung, es ist selbstverständlich. Ne? Und jetzt, wo es in manchen Branchen inzwischen wieder Fachkräftemangel gibt, kommt natürlich der Punkt, wo die Wirtschaft langsam einsieht, welchen Raubbau sie betrieben hat in den letzten 20 Jahren. Weil sie einsehen, jetzt müssen wir die Leute wieder modifizieren. Und zwar auf eigene Kosten, im eigenen Betrieb.
Mhm.
Sonst haben wir nämlich gar niemanden. Und das ist natürlich der Punkt, der manchen richtig schwer fällt, weil jetzt muss man das wirklich mit Leben füllen, was in all diesen wunderbaren Sonntagsreden immer als Stichwort drin ist. Mitarbeiterorientierung. Da wird jetzt wirklich ein Schuh draus und man merkt, wie viele damit echt kämpfen, dass sie nicht mehr so nach Gutsherrenart über das Gesinde verfügen können. Schwierig. Ist aber auch ein Markt für Psychologen, für Coaches, für Trainer, Leute in diesem Trend auch wieder zu beraten und zu sagen, ihr könnt mit den Leuten nicht mehr so umspringen. Die kriegen heute eben auch 2, 3 andere gute Angebote und wenn ihr nicht fair mit denen umgeht, wenn ihr nicht transparent seid, so what, dann gehen die woanders hin.
Das ist ein sehr, sehr gutes Stichwort. Wir haben jetzt quasi viel über den Ist-Zustand gesprochen und das ist eins der wichtigsten Anliegen dieser Sendung, der Themenreihe Grundeinkommen, ist ja auch darüber nachzudenken oder zu spekulieren, wie denn Wege aufgezeigt werden könnten aus dieser Situation. Und wir machen jetzt noch ein Stück Musik, was Sie mitgebracht haben, und danach werden wir mal sehen, inwiefern wir da vielleicht einen sinnvollen Zusammenhang zwischen den eben besprochenen Problemen mit dem Arbeitsmarkt und dem bedingungslosen Grundeinkommen herstellen können.